mit Christin Gruber.
Heute zum Thema Mieten kaufen, wohnen. Die privaten Hauptmieten, die sind in Österreich innerhalb von 8 Jahren im Zeitraum zwischen 2008 und 2016 um 35% gestiegen. Das veröffentlichte Anfang Februar die Arbeiterkammer in einer Studie und versah das Ergebnis mit dem Adjektiv unverhältnismäßig. Außerdem sind die meisten dieser Mietverträge befristet. Aus dem Immobilienpreisindex Immotex 2016 geht hervor, dass auch der Preis der Eigentumswohnungen seit 2010 um weit über 30% gestiegen ist, in manchen Bundesländern sogar um über 40%. Läuft der Immobilienmarkt aus dem Ruder? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Wolfgang Amann, Immobilienforscher und Geschäftsführer des Instituts für Immobilienbauen und Wohnen, einer Einrichtung an der Schnittstelle von Forschung, Politik und Wirtschaft. Zur Kundschaft zählen Ministerien und Regierungen genauso wie internationale Unternehmen oder die gemeinnützige Wohnwirtschaft. Grüße Sie, Wolfgang Amann.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen.
Wolfgang Amann, Sie sagen, die tatsächlichen Preissteigerungen sind deutlich geringer als die gefühlten. Und weiter, die meisten Österreicher und Österreicherinnen wohnen relativ günstig und sind mit den Kosten durchaus zufrieden. Wie kommen Sie zu diesen beiden Schlüssen?
Die 35% Steigerung der Mieten zwischen 2008 und 2016 klingt einmal sehr viel. Sie müssen allerdings bedenken, dass das eine Steigerung innerhalb von 8 Jahren ist. Das heißt, es ist pro Jahr eine Steigerung von weniger als 4%. Das ist immer noch deutlich mehr als die Inflationsrate. Die Inflationsrate war in diesem Zeitraum etwas unter 2%. Also das heißt, die tatsächliche Teuerung über der allgemeinen Teuerung liegt in einer Größenordnung von etwa 2% pro Jahr. Das ist immer noch viel, es ist die doppelte Inflationsrate, aber es ist eine Größenordnung, die, würde ich einmal so formulieren, nicht Anlass geben, dass die Alarmglocken läuten müssen.
Also 35-40% Preissteigerungen weniger als 10 Jahren bei Miete und Eigentum, das finden Sie nicht besorgniserregend?
Wir haben im selben Zeitraum eine Inflationssteigerung, also eine Steigerung der Lebenshaltungskosten um etwa 15%. Wir haben im selben Zeitraum eine Erhöhung der Einkommen in einer Größenordnung von etwa 22%. Es ist klar, die Mieten sind stärker gestiegen als die Inflationsrate. Sie sind stärker gestiegen als die Einkommen. Aber in einem Maß, das aus meiner Sicht noch durchaus verträglich ist, angesichts dessen, dass in vielen Regionen Österreichs die Mieten vor 10 Jahren tatsächlich relativ niedrig waren. Es ist auch so, dass die Mietsteigerungen vor Anfang der 2000er Jahre über Jahre hinweg, über etwa 15 Jahre hinweg fast gar nicht gegeben waren. Es ist also zu einem Teil auch eine Anpassung der vormaligen Stagnation der Mietpreise.
Es gibt Untersuchungen zur subjektiven Wahrnehmung der Wohnkosten und da spreche ich jetzt den zweiten Punkt an, dass Sie gesagt haben, die meisten Österreicher und Österreicherinnen wohnen relativ günstig und sind mit den Kosten durchaus zufrieden. Das heißt, aus diesen Untersuchungen geht hervor, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich das jetzt einmal so salopp formuliere.
Wissen Sie, wenn solche Untersuchungen durchgeführt werden, wird immer von statistischen Mittelwerten gesprochen. Selbstverständlich gibt es viele Haushalte, die tatsächlich am Ende des Monats kein Geld mehr übrig haben und wo ein sehr, sehr großer Teil ihres Budgets für die Miete draufgegangen ist. Wenn wir allerdings versuchen, ein zusammenfassendes Bild der Situation zu schaffen und einen Vergleich mit anderen Ländern herstellen wollen, um unsere Situation besser einschätzen zu können, müssen wir von Mittelwerten sprechen. Da bringt es nichts, wenn wir den einzelnen Härtefall heranziehen, der jungen Familie, die 50-60% ihres verfügbaren Einkommens für das Wohnen aufwenden muss. Diese Fälle gibt es, aber sie sind in Österreich viel seltener als im europäischen Durchschnitt.
Das heißt, im europäischen Durchschnitt sieht die Situation in Österreich gut aus. Sie haben im Vorfeld der Sendung eine Grafik gezeigt. Da ist Österreich ganz weit unten, aber nicht weit unten im Sinne von schlecht, sondern weit unten im Sinne von niedrige Preise.
Ja, es gibt die eine Statistik, die europaweit erhoben wird, nach derselben Methodik und relativ zuverlässig ist. Nach dieser Statistik, sie heißt EU-SILK, geben die österreichischen Haushalte etwa 18% ihres verfügbaren Monatseinkommens für Wohnen und Haushaltsenergie aus. Der europäische Durchschnitt liegt demgegenüber bei etwa 22%. Das heißt, dass im europäischen Durchschnitt die Haushalte doch sehr erheblich mehr für Wohnen ausgeben als die österreichischen Haushalte. Da können wir jetzt noch ziemlich weitgehend differenzieren. Ein wichtiger Aspekt ist beispielsweise, wie viele Menschen geben mehr aus, als es subjektiv als zumutbar aufgefasst wird. Da gibt es den Kennwert, wenn mehr als 40% des Haushaltseinkommens für Wohnen ausgegeben werden muss. Also beispielsweise, wenn Sie ein Einkommen von 2.000 Euro haben, wenn Ihre monatlichen Kosten für Wohnen und Energie mehr als 800 Euro ausmachen, wird das als eine Überbelastung aufgefasst. Da liegen wir in Österreich bei etwa 5%, also jeder 20. Haushalt ist mit einer solchen Situation konfrontiert. Im europäischen Durchschnitt liegen wir bei fast dem Dreifachen.
Was für eine Entwicklung hat denn der Immobilienmarkt in Österreich in den letzten 15, 20 Jahren aus Ihrer Sicht hingelegt? Also was waren da die wesentlichen Veränderungen und wie beurteilen Sie die?
In fast allen Städten Österreichs, allen voran Wien, war der Immobilienmarkt bis ungefähr 2007, 2008 sehr, sehr ruhig. Es hat fast keine Preissteigerungen und Mietenerhöhungen gegeben. Die Erhöhungen waren in vielen Jahren sogar geringer als die Inflationsrate. Damals, also vor etwa 10 Jahren, haben dann die ersten Städte begonnen. Konnte in den ersten Städten beobachtet werden, dass die Preise anziehen. Das hatte damals mit der globalen Finanzkrise zu tun, wie die Menschen aus den Finanzveranlagungsprodukten rausgegangen sind und begonnen haben, Wohnungen zu kaufen. Damals gab es mehrere Landeshauptstädte, wo die Preise für Wohnungseigentum recht abrupt, recht erheblich gestiegen ist. Diesem Trend haben dann andere Landeshauptstädte auch gefolgt, auch Wien. Und eben seit etwa 10 Jahren haben wir eine Preissituation, die doch relativ dynamisch ist. Sie ist noch dynamischer bei Eigentumswohnungen als bei Mietwohnungen.
Thank you. Teddy Papavrami spielt Paganinis Kapritzen für Violine Opus 1 Nummer 10 Vivace. Punkt 1 heute zu den Entwicklungen des Wohnungsmarktes. Zu Gast ist der Immobilienforscher Wolfgang Amann, außerdem Geschäftsführer des Instituts für Immobilienbauen und Wohnen. Wolfgang Amann, wenn ich den Wohnungsmarkt mit dem vor 15, 20 Jahren vergleiche, dann sind ja nicht nur die Kaufpreise und Mietpreise über die Inflation hinaus gestiegen, sondern es haben sich noch andere Umstände geändert. Zum Beispiel war es vor 15, 20 Jahren noch so, dass man beim Durchforsten der Immo-Anzeigen sehr viele Mietwohnungen zur Auswahl hatte, die privat vermittelt wurden, also ohne Immobilienmakler. Und das ist ja mittlerweile zur absoluten Ausnahme geworden. Also fast alle Mietwohnungsanzeigen laufen über Makler und sind in weiterer Folge mit einer Maklergebühr verbunden. Was ist denn da passiert? Warum hat sich das so entwickelt?
Das ist, würde ich meinen, ganz einfach dadurch erklärt, dass die Branche professioneller geworden ist. Die Makler, die Immobilienmakler, hatten in der Vergangenheit nicht den allerbesten Ruf. Das hat sich in den letzten Jahren doch deutlich verbessert. Es gibt sehr erhebliche Fortbildungsmaßnahmen seitens der Berufsvertretung und man achtet sehr darauf, dass alle Makler qualitative Mindeststandards erfüllen. Das wirkt sich dann eben auch darauf aus, dass sie bei der Akquisition von Vermittlungsaufträgen erfolgreicher sind, als das in der Vergangenheit war.
Warum glauben Sie oder gibt es dazu Untersuchungen, dass Eigentümer, die Wohnungen vermieten, das heute mit Makler tun und früher nicht?
Die Gesetzeslage ist auch etwas schwieriger geworden. Also Eigentümer, Vermieter werden heute stärker darauf achten, auch die rechtliche Unterstützung eines Maklers zu haben, wenn es darum geht, einen wasserdichten Mietvertrag zu unterzeichnen. Es ist doch eine Sphäre, die für einen Eigentümer, der nur hin und wieder eine Wohnung vermietet, recht schwierig ist und auch mit Fallstricken verbunden ist. Man kann bei der Vermietung von Wohnungen ja durchaus Fehler machen, die sich langfristig wirtschaftlich negativ auswirken. Beispielsweise, wenn Fristen versäumt werden bei der Erneuerung von Mietverträgen, dass dann ein Mietverhältnis in ein unbefristetes wechselt. Das kann aus Vermietersicht durchaus erhebliche Nachteile mit sich bringen. Das sind wohl die Gründe, dass heute Makler in höherem Ausmaß in Anspruch genommen werden.
Gibt es dazu Untersuchungen, beziehungsweise ist das eine Entwicklung, die man in Österreich beobachtet oder woanders auch? Ist das etwas spezifisch österreichisches?
Also in anderen Ländern, ich denke jetzt an die USA, ist es gänzlich unüblich, dass ohne einen Makler Wohnungen vermittelt werden. Es war eher das Umgekehrte, dass die Privatvermittlungen, wie sie bei uns früher relativ häufig waren, die Ausnahme waren.
Ein zweiter Umstand, der sich auch verändert hat, das ist die Höhe der Kaution, die verlangt wird. Früher waren das meistens 2, manchmal 3 Monatsmieten. Jetzt gibt es im Mietrecht keine Obergrenze für Kautionen und das hat laut Mieterschutzverband Wien vor einigen Jahren zu derart absurd hohen Kautionsforderungen geführt. Mittlerweile hat der OGH in einem Musterurteil entschieden, dass eine Kaution in einem, unter Anführungszeichen, ich zitiere, angemessenen Verhältnis zum Sicherungsinteresse stehen muss. Konkret heißt das zwischen 3 und 6 Monatsmieten Kaution. Das ist auch wesentlich mehr, als das früher üblich war. Was führt zu einer solchen Entwicklung?
Es war früher limitiert mit den 3 Monatsmieten und die Vermieter haben sich daran gehalten. Aus Vermietersicht wiederum ist es natürlich wünschenswert, wenn Maßnahmen getroffen werden, die im Fall eines Mietausfalls, wenn der Mieter nicht mehr bezahlt, eine entsprechende Absicherung bewirken. Kündigungen sind mühsam. Wenn man aus Mietersicht das Pech hat, einen schlechten Mieter zu erwischen, und die gibt es nun mal auch, kann es unter Umständen relativ lange dauern, bis eine Kündigung exekutiert wird. Je höher die Kaution ist, desto geringer ist das Risiko, hier wirtschaftlichen Schaden zu erleiden. Aber ich teile die Ansicht voll und ganz, dass die alte Regelung durchaus angemessen war. Insbesondere bei befristeten Verträgen ist es nicht einzusehen, warum mehr als 3 oder 4 Monate Kaution verlangt werden sollen.
Also wer heute in eine Mietwohnung ziehen will, der braucht, abgesehen davon, dass die Mieten teurer sind, einige 1.000 Euro auf der Kante sozusagen, also für 1 bis 2 Monatsmieten Maklergebühren, für 3 bis 6 Monatsmieten Kaution. Das ist relevant mehr, als das früher üblich war und für viele ein finanzielles Problem. Laut Klaus Schwertner, dem Generalsekretär der Caritas, ist es ein Problem, das nicht nur unter Anführungszeichen armutsgefährdete Menschen betrifft, sondern bereits den Mittelstand erreicht hat. Der sagt, nicht nur in der Bundeshauptstadt ist das so, sondern in ganz Österreich. Wen trifft denn die Situation am härtesten? Also wer sind die unter Anführungszeichen Verlierer des derzeitigen Immobilienmarktes? Wer hat es da am schwierigsten?
Es gibt in Österreich eine große Zahl von Haushalten, die gar keine Ersparnisse haben und selbst solche Ausgaben, die einige 1.000 Euro ausmachen, mit dem Überziehungsrahmen ihrer Bank bewältigen müssen. Das ist natürlich für den individuellen Haushalt eine sehr große Belastung und in manchen Fällen auch eine richtige Zumutung. Wen es besonders trifft, das ist relativ leicht zu identifizieren. Es sind diejenigen Menschen und Haushalte mit einem kurzen Planungshorizont. Wenn ein Haushalt relativ genau weiß, wo er in 2 Jahren sein wird, wenn er stabile Familienbeziehungen hat, einen stabilen Job hat, einen stabilen familiären Background hat, machen solche Zahlungen nicht wirklich etwas aus, dann ist das relativ leicht zu bewältigen. Wenn man nicht weiß, ob man in 6 Monaten noch in dieser Stadt sein wird, wenn man nicht weiß, ob man in 6 Monaten noch in der familiären Beziehung sein wird, in der man jetzt ist, und wenn man vielleicht einen Migrationshintergrund hat, das heißt, wenn man keine Netzwerke hat, ist diese Art von Kostenbelastung schwerwiegend und ein großes Problem.
Sie haben im Vorgespräch zu mir gesagt, problematisch ist das für die, die frisch auf den Markt treten und die mit geringer Information.
Ganz genau so ist es. Wir sehen auch, wenn wir die Struktur des Wohnungsmarktes betrachten, dass ein sehr großer Teil der österreichischen Haushalte mit ihrer Wohnsituation sehr zufrieden sind und auch hinsichtlich der finanziellen Belastung die Situation durchaus als angemessen wahrnehmen. Schwierig ist es bei den Haushalten, die frisch auf den Markt treten, sei es, dass sie aus dem Elternhaushalt ausziehen, vielleicht nicht ausreichend informiert über die Bedingungen des Wohnungsmarktes, vielleicht auch finanziell nicht ausreichend ausgestattet und natürlich die Haushalte, die von einem anderen Kulturkreis hierher kommen und nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Wir haben an und für sich ein sehr gutes und gut ausgebildetes System des sozialen Wohnbaus. Wenn ein Haushalt heute in einer schwierigen finanziellen Lage ist, keinen Job hat oder schlecht bezahlte Jobs hat, gibt es viele Angebote zur Hilfe. Auf der einen Seite haben wir den gemeinnützigen Sektor, auf der anderen Seite haben wir ein umfassendes System mit Wohnbeihilfen. Das heißt, wenn man in der Lage ist, solche Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist es auch heute praktisch für jeden Haushalt möglich, eine adäquate und kostengünstige Wohnversorgung zu finden. Wenn man diese Information nicht hat, dann kann es unter Umständen sehr schwierig sein.
Angerufen hat uns die Frau Meier. Grüß Sie, Sie sind auf Sendung.
Ja, guten Tag. Ja, ich habe leider wirklich extrem schlechte Erfahrungen mit Immobilienmaklern. Also es gibt natürlich unter vielen, vielen auch hier und da einen oder zwei seriöse. Aber was vor allem mich so furchtbar stört, ist, dass, also ich habe Erfahrung beim Kaufen, habe öfter schon was gekauft, nicht als Anlegerin, nur für mich oder für meine größere Familie immer wieder. und habe da wirklich dramatisch schlechte Erfahrungen in den letzten Jahren. Vor allem, wenn man selber was verkauft, dann wird man also wirklich verhätschelt von den Nacken. Die treten dann die Türen ein, obwohl ich eindeutig immer geschrieben habe, Privatverkauf, und bieten einen jedes Mal an, wie gesagt, das sind nicht alle, aber sehr, sehr viele, dass man als Verkäuferin das dann nicht zahlen braucht, und deswegen gibt es ja kaum mehr Privatverkäufe. Die Infos sind extrem schlecht, wenn angeboten wird, auch nicht immer, aber fast immer. Und bekommt man manchmal überhaupt keine Informationen oder falsche. Ich habe x Beispiele, wo ich fast den ganzen Tag herumgefahren bin und jedes Mal komplett falsche Tatsachen dann feststellen musste.
Was meinten Sie da zum Beispiel, Frau Meier?
Ja, dass ich zum Beispiel zu einem Häuschen gefahren bin, wo ich 10-mal nach allen Sachen frage und wo das Häuschen wirklich entzückend war und ich auch sofort gekauft hätte. Aber zum Beispiel rote und gelbe Gefahrenzone für Hochwasser war. Das habe ich auch dort vor Ort am ersten Blick gesehen, auf beiden Seiten die Flüsse, und wo das schon ein Verfahren gegeben hat, wo ein Abbruch des Hauses angeordnet war und man mich trotzdem also wirklich sehr weit gelockt hat und immer wieder.
Frau Meier, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, wir hören Sie leider nur sehr schlecht, die Verbindung ist recht mies. Was ist denn Ihr Fazit?
Naja, dass man wieder mehr, weil die Preise sind sowieso extrem gestiegen, dass man die Privatverkäufer werden wirklich, also ich kann wirklich kein anderes Wort sagen, getäuscht, und werden verlockt, dass man ihnen sagt, sie bekommen sicher so und so viel für ihr Haus oder die Wohnung, und dann nach ein paar Wochen gehen sie dann zu, ja, das ist doch nicht zu erreichen. Und ich meine, man macht ja einen Vertrag dann sowieso beim Notar, dazu brauche ich keine Makler, die meistens sehr, sehr schlecht ausgebildet sind. Also, oder überhaupt keine Ausbildung haben. Es ist nicht alle, das weiß ich auch, aber ich würde die Leute doch bitten, die Verkäuferinnen, dass sie doch mehr privat annoncieren. Also die mobile Makler sind.
Danke, Frau Meier. Ja, rufen Sie an, reden Sie mit. Was sind Ihre Erfahrungen mit dem Mieten, Kaufen und Wohnen? Wie schwierig oder leicht war es für Sie, eine Wohnung zu finden und zu finanzieren? Haben Sie eine Eigentumswohnung, vermieten Sie sie? Auch wenn Sie Fragen an den Immobilienforscher Wolfgang Amann haben, rufen Sie uns an unter 0800 22 69 79 oder schreiben Sie ein Mail an punkt1@orf.at.
Thank you.
Niccolo Paganini, Kapriten für Violine, Opus 1, Nummer 18 war das, Corrente, gespielt von Teddy Papavrami. Punkt 1 heute zum Thema Mieten, Kaufen, Wohnen. Zu Gast ist der Immobilienforscher Wolfgang Amann. Wolfgang Amann, wenn es um die Frage der Wohnungsknappheit geht, da fallen in der Regel mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Schlagworte, nämlich Spekulation und Leerstand. Und der Herr Hemmele hat uns angerufen und ich glaube, sein Statement bzw. seine Frage zielt
warten Sie mal, aber in diese Richtung. Ich kann das Radio abtreten, das Telefon aufhören.
Nicht. Hallo? Herr Hemmele, wir hören Sie.
Ja, grüß Gott, Herr Amann, aus Irmagsau. Ich vermuten, dass Sie ein Landsmann von mir sind. Freut mich. Folgendes. Ist es jetzt also, ich meine, es wird ja schon gewarnt. Und die letzte Blase war ja eine Immobilienblase. Der Zusammenhang, also wenn man jetzt die Miete rechnet auf den Wert einer Wohnung, könnte man sicher, wenn man in der Lage gewesen wäre zu sparen, die Wohnung eigentlich kaufen. Und es ist wahnsinnig schwer für einen Geringverdiener überhaupt zu einer Wohnung zu kommen. Und wie empfinden Sie das? Ich habe das Gefühl, Sie reden die Probleme ein bisschen klein. Das ist Wohnen sollte ja an sich ist ein Grundbedürfnis. Ja? Also wenn jemand mit dem Brot das macht, was mit der Wohnung passiert, ja, dann rennt es eigentlich unter Zinswucher. Sagen Sie bitte was dazu.
Danke, Herr Hemmele. Ja, bitte. Wolfgang Amann, haben Sie auch das Gefühl, dass Sie die Probleme kleinreden?
Diese
wahrscheinlich
Ansicht
weniger.
Habe ich in der Tat nicht. Ich bin in meinem beruflichen Alltag auch für alle Seiten tätig. Also ich habe Auftraggeber auf Seiten der Arbeiterkammer wie auch auf Seiten von Immobilienunternehmen. Ich genieße das Vertrauen von beiden Seiten und darauf lege ich auch sehr großen Wert. Mir scheint es nur wesentlich zu sein auf, wie soll ich es ausdrücken, Hysterie in einer Weise zu reagieren, dass Vernunft in die Debatte einkehrt. Und gerade wenn davon die Rede ist, dass Immobilien so und so viel teurer geworden sind, ist der Hinweis auf die jährlichen Preissteigerungen wichtig und es ist der Hinweis wichtig, dass es zur selben Zeit auch eine Inflation gegeben hat. Auf Ihren Einwand zurückzukommen, der Vergleich mit anderen Produkten, mit anderen Märkten. Es ist richtig, dass Wohnen ein anderes Gut ist als beispielsweise Autos oder Orangen. Es gibt ein paar Dinge, die Wohnen von anderen Gütern unterscheiden. Eines ist, dass man, wenn die eine Wohnung nicht passt, dass man dann nicht sozusagen auf ein Schloss umwechseln kann. Wenn die Orangen zu teuer sind, kann man auf Äpfel umwechseln. Das andere, Wohnen ist auch nicht verzichtbar. Und noch ein Aspekt ist, der Markt beim Wohnen unterscheidet sich sehr stark von anderen, indem der Anbieter typischerweise eine sehr viel bessere Informationsbasis hat als der Nachfrager, der Mieter.
Was der Anrufer auch angesprochen hat, war das Thema Blase und ich habe es davor angesprochen, die beiden Faktoren, die beiden Schlagworte, Immobilienspekulation und Leerstand. Sie sagen, diese beiden Faktoren spielen in Wien und Österreich keine relevante Rolle und wir brauchen uns nicht Sorge um eine entstehende Immobilienblase machen. Warum?
Blasen sind in der Wirtschaft eine wirklich schwerwiegende Bedrohung. Das passiert, wenn die Preissituation für bestimmte Produkte durch die Rahmenbedingungen und die Dynamik des Marktes in die Höhe getrieben werden und irgendwann ein Kipppunkt erreicht wird, wo dann der Absturz droht. Tatsächlich hat es das vor 10 Jahren gegeben. Das war in den USA und das war damals der Auslöser für eine sehr schwerwiegende Wirtschaftskrise, die die ganze Welt bedroht hat. Blasen im Immobilienbereich entstehen dann, wenn Wohnungen auf Pump gekauft werden, in der Erwartung, dass der Preis der Wohnung so stark steigt, dass man nach 2 oder 3 Jahren die Wohnung mit Gewinn verkaufen kann, den Kredit zurückbezahlen kann und noch etwas übrig bleibt.
Und das ist in Österreich nicht der Fall oder nicht in einem relevanten Ausmaß der Fall?
Das ist in Österreich praktisch nicht der Fall. Zum einen...
Woher weiß man das?
Da hat die Nationalbank sehr gute Daten, beispielsweise dahingehend, dass ein Großteil der Wohnungen nach wie vor über Eigenkapital finanziert werden und nur in nachrangigem Ausmaß durch Kredite. Zum anderen ist der Sektor der Eigentumswohnungen relativ klein. Also das heißt, selbst wenn es hier zu einer Situation käme, dass Menschen ihr Geld verlieren durch den Kauf von Eigentumswohnungen, würde das Gesamtsystem, unser Wirtschaftssystem, in keinster Weise gefährden.
Wir haben viele Mails bekommen. Ich möchte sie nicht jetzt alle vorlesen. Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, aber alle in etwa mit demselben Inhalt, nämlich im Hinblick auf die von Ihnen angesprochenen 18%, die Österreicher und Österreicherinnen durchschnittlich für Wohnen und Energie ausgeben. Und viele schreiben und Wohnen und Energie, die Kosten in Euro sind weit über 40% und fragen sich, wie sie zu diesen 18% kommen.
Die habe ich nicht selbst erhoben, sondern...
Davon gehen wir aus.
Das sind Daten, die von der Statistik Austria nach einem internationalen Schema erhoben werden.
Aber wenn man jetzt eine 5-köpfige Familie in einem Haus hat, wird das dann durch 5 gezählt?
Es werden alle Einkünfte der Familienmitglieder zusammengerechnet und alle Ausgaben, die gesamte Familie für Wohnen und Haushaltsenergie hat.
Das heißt, Kinder, die nicht arbeiten, sind da in der Statistik mit drin.
So ist es, ja. Und die Benzinrechnung ist natürlich nicht dabei. Ein Punkt muss noch zur Statistik gesagt werden. Ich wollte eigentlich nicht in die Details gehen, aber es ist doch ein Punkt, der angesprochen werden muss. Die Statistik rechnet bei Eigentum, also das heißt bei Eigenheimen und bei Eigentumswohnungen, nur die Zinszahlungen als Wohnausgaben, während der Kapitaldienst als Ansparung klassifiziert wird. Das verzerrt das Bild ein wenig. Aber selbst wenn wir nur die Mieten anschauen, liegen wir bei 24% Wohnkostenbelastung. Und hochrelevant ist der Vergleich mit anderen europäischen Ländern, wo wir so gut liegen.
Alfred Pranzl schreibt uns, liebes Punkt-1-Team, es geht jetzt gar nicht um Migrationshintergrund. Vermutlich wird wieder mal auf diese absolute Ungerechtigkeit vergessen. Für Asylsuchende, die ohnehin ganz wenig Geld haben, ist es enorm schwierig, überhaupt Wohnungen zu bekommen. Hat jemand ausländisch klingende Namen, ist er wegen des latenten Alltagsrassismus von Grund auf benachteiligt. Also geraten sie in die Fänge von kriminellen Vermietern, die zu kleine, feuchte, schimmlige Wohnungen zu weit überhöhten Preisen anbieten. Hier müsste der Staat eingreifen, um mehr Fairness zu ermöglichen.
Ja, wenn Migranten einen aufrechten Asylbescheid haben, werden sie auf den regulären Wohnungsmarkt verwiesen und müssen sich dort um eine Wohnung umschauen. Ich denke, da gibt es auch keine Alternative dazu. Man kann die Menschen, die zu uns kommen, ja nicht dauerhaft in der Grundversorgung belassen. Dass sie dann am Markt entsprechend benachteiligt sind, das ist nicht von der Hand zu weisen. Das ist einfach so.
Gibt es Forschungen zu kriminellen Vermietern?
Forschungen sind mir diesbezüglich keine bekannt. Es kommt immer wieder ans Licht, dass einzelne Menschen ihre eigene Gier nicht im Griff haben und qualitativ absolut inadäquate Wohnungen zu absolut inakzeptablen Mieten an benachteiligte Mieter vergeben.
Aber das hat Ihres Wissens nach nicht System oder weiß man es einfach nicht?
Ein Freund hat mir mal gesagt, der Mensch ist von der Erbsünde belastet. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen Dinge machen, die nicht gerechtfertigt sind. Es ist in einem gewissen Ausmaß strafrechtlich relevant. Da wird auch vorgegangen. Möglicherweise wäre es angebracht, hier hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen auch Verschärfungen anzudenken.
Der Herr Heinzel hat uns angerufen. Grüße, Sie sind auf Sendung.
Ja, guten Tag. Ja, mittlerweile sind noch einige Punkte bei mir aufgetaucht. Ich versuche es kurz zu machen. Erstens zu der ersten Frage, warum jetzt mehr Makler in Anspruch genommen werden, könnte man ja auch auf die Idee kommen, naja, die Einnahmen steigen, der Eigentümer, also kann man sich leichter einen Makler leisten. Das nur nebenbei. Zweitens, der Gast verwendet gerne Fremdwörter. Ich hoffe nicht, dass er aus gleichen Motiven das tut, wie das andere tun, nämlich um Dinge zu verschleiern. Requirieren, akquirieren, exekutieren und so Sachen. Gut, mein Hauptpunkt ist aber folgender. Wie sinnvoll ist es, über Durchschnittswerte, Durchschnittsprozente zu sprechen, auch im europäischen Vergleich? Niemand lebt in einer Durchschnittssituation, jeder lebt in seiner speziellen persönlichen Situation und damit auch in einer speziellen Wohnsituation, das heißt entweder Gemeindewohnung oder Genossenschaft oder privat, wie auch immer. Ich möchte den Punkt Gemeinde herausgreifen. Ich weiß nicht, wie gut Sie informiert sind, lieber Gast, wie schwierig es ist und eben im Laufe der Jahre immer schwieriger wurde, meiner Information nach, zu einer Gemeindewohnung zu kommen.
Danke,
so einfach, wie Sie das dargestellt haben, ist das absolut nicht.
Herr Heinzel, entschuldigen Sie, dass ich Sie abgedreht habe, aber die Zeit eilt. Also, die Schwierigkeit, eine Gemeindewohnung zu finden.
Aktuelle Zahlen besagen, dass jährlich etwa 18.000 Gemeindewohnungen neu vergeben werden. Das ist nicht so wenig. Wir haben in Wien etwa 210.000 Gemeindewohnungen. In den anderen Städten und Gemeinden Österreichs sind Gemeindewohnungen demgegenüber Mangelware. Nachdem Gemeindewohnungen begehrt sind, relativ günstig sind, hat das zur Folge, dass wenn ein Mieter einmal eine Gemeindewohnung ergattert hat, auch drinnen bleibt. Also das heißt, es kommt relativ wenig vom Gemeindewohnungsbestand auf den Markt. Das ist der Grund, warum die Wartezeiten so lang sind. Und die Frage, ob alle Gemeindewohnungen auch adäquat genutzt werden, ist eine heikle, die wahrscheinlich den Rahmen dieser Sendung sprengen würde.
Es hat uns außerdem geschrieben, die Frau Meinhardt, sie schreibt, sehr geehrter Herr Amann, Sie sprachen davon, dass es genügend Mitbeihilfen etc. in Österreich gäbe. Ich, alleinerziehende Mutter einer Tochter, musste vor 2 Jahren um eine solche Mitbeihilfe ansuchen. Ich habe rund 40 Euro Mitbeihilfe bekommen. Erstens, weil wir nicht mehr als Jungfamilie zählten, Eltern über 35 mit demselben Einkommen. Und zweitens, weil die Mitbeihilfen gekürzt wurden, Klammer Klagenfurt und Kärnten. Glauben Sie wirklich, dass diese 40 Euro eine Wohnung erschwinglicher machen? Ja.
Im Rahmen der Wohnbauförderung gibt es die Wohnbeihilfen. Das unterscheidet sich ein bisschen von der Mietbeihilfe, die über das Finanzamt ausbezahlt wird. Bei der Wohnbeihilfe wird das Einkommen herangezogen und ein zumutbarer Wohnungsaufwand berechnet. Und der Differenzbetrag zum tatsächlichen Wohnungsaufwand wird dann von der Förderungsstelle bezahlt. Ich würde der Schreiberin empfehlen, dass sie sich einmal an die Wohnbauförderungsabteilung wendet und schaut, ob dort vielleicht eine etwas bessere Situation erlangt werden kann.
Rufen Sie uns an, berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen mit Mieten, Kaufen, Wohnen. Es sind fast alle Leitungen voll. Wir bekommen auch viele Mails, aber punkt1@orf.at, die 1 ausgeschrieben, das ist die E-Mail-Adresse 0800 22 69 79, die Telefonnummer. Thank you. Punkt 1 heute zum Thema Mieten, Kaufen, Wohnen. Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt? Noch zu Gast ist Wolfgang Amann vom Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen. Frau Schneckenleitner hat uns geschrieben, sie schreibt, mich lässt ihr heutiges Thema sehr emotional werden. Ich lebe mit meinem Partner in Steyr. Wir sind beide Mitte 30, ich Lehrerin, mein Freund Programmierer, haben somit beide ein relativ stabiles, vermutlich überdurchschnittliches Einkommen. Seit über einem Jahr sind wir auf der Suche nach einer langfristigen Wohnmöglichkeit, Kauf oder Miete. Man kann sich kaum vorstellen, wie schwer sich diese Suche gestaltet, da entweder die Mieten, Kaufpreise überteuert sind oder der Wohnraum einfach nicht da ist. Mich würde interessieren, was ein Immobilienforscher uns in dieser momentanen Lage empfiehlt. Soll man sich bis Ende 60 hoch verschulden, ein miserables Haus kaufen und hoffen, dass man seinen Job beibehalten kann? Oder empfiehlt es sich, eine Wohnung mit überhöhten Mieten anzumieten?
Ja, das ist eine Grundsatzfrage, Miete oder kaufen. Grundsätzlich bietet die derzeitige Situation am Kapitalmarkt sehr gute Möglichkeiten, sich Eigentum zu verschaffen. Wir haben heute eine Verzinsung auf für Immobilienkredite weit unter dem Maß, das es in der Vergangenheit gegeben hat. Sie können heute unter Umständen mit 2-3% Verzinsung pro Jahr eine Immobilie finanzieren. Dafür benötigen Sie allerdings einen nicht unerheblichen Teil des Kaufpreises in bar. Die Banken sind nicht bereit, 80 oder 90% des Kaufpreises zu bezahlen, zu finanzieren. Sie benötigen Eigenkapital in der Größenordnung von 30-40%. Und das zu beschaffen, ist für die meisten eine schwerwiegende Hürde. Da ist es sehr hilfreich, wenn man im Familienverband vielleicht Unterstützung bekommt. Ansonsten, es wird österreichweit viel gebaut, auch in Steyr wird viel gebaut. Der gewerbliche Immobiliensektor bietet freifinanzierte Wohnungen an im Eigentum. Der gemeinnützige Sektor bietet praktisch flächendeckend geförderte Mietwohnungen, teilweise auch Eigentumswohnungen an zu Preisen unter dem Marktniveau.
Wir bekommen sehr viele emotionale E-Mails heute, unter anderem auch eines, das letzte, das steht, so einen Realitätsverweigerer einzuladen, ist eine echte Zumutung. Habe eine Pension um die 1200 Euro alleinlebend und meine Miete ohne Strom etc. ist 500 Euro in einem kleinen Ort in Niederösterreich. Als Realitätsverweigerer wahrgenommen zu werden.
Das halte ich aus. Es ist schwer, die Realität in ihrer Vielfalt zu erkennen und auch fassbar zu machen. Es ist ja auch notwendig, die Wirklichkeit sprachlich irgendwie über die Runde zu bringen. Und da hilft die Statistik doch recht erheblich.
Aber das subjektive Leid bei der Wohnungssuche spricht eine andere Sprache offensichtlich. Und die bekommen wir in unzähligen E-Mails und auch Anrufen hier zu hören.
Ja, Sie kennen dieses Bonmot. Ich darf wieder ein Fremdwort verwenden, ne? Dieses Sprichwort, das wenn man mit einem Fuß im Kühlschrank und mit dem anderen am Herd isst, man möglicherweise eine akzeptable Durchschnittstemperatur hat und trotzdem tut man sich weh. Das ist eine Herausforderung für die Statistik. Allerdings, es gibt meines Erachtens keine sehr viel bessere Methode, Politikinstrumente zu bewerten, die derzeitige Situation am Markt zu bewerten. Es gibt natürlich auch vielfältige Befragungen und da kommen auch Ergebnisse heraus, dass eben ein sehr großer Teil der Bevölkerung durchaus positiv auf ihre Lebensumstände reagiert. Manche haben es eben nicht so gut erwischt.
Haben wir ein Problem der Wohnungsknappheit? Ist das relevant schlechter geworden in den letzten 15, 20 Jahren?
Nein, ist es nicht. Wir haben in Österreich seit Jahrzehnten eine Wohnbauleistung, die sehr hoch ist und deutlich über dem Durchschnitt anderer europäischen Länder liegt. Wir haben auch in den letzten Jahren eine sehr starke Steigerung des Wohnungsneubaus zu verzeichnen. 2017 wurden etwa 70.000 neue Wohnungen baubewilligt. Wir haben allerdings die Herausforderung in Wien, dass die stark der stark gestiegene Wohnungsneubau ein paar Jahre braucht, bis er am Markt wirksam wird. Die Wohnungen müssen errichtet werden, sie müssen eingerichtet werden, sie kommen auf den Markt und das dauert jetzt noch 1, 2, 3 Jahre, bis dieser Wohnbauboom auch tatsächlich am Markt ankommt.
Ich möchte noch den Herrn Schmiedinger und den Herrn Sager beide in die Sendung nehmen. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Ich bitte Sie kurz, sich kurz zu halten, aber Sie bringen beide noch einen ganz anderen Aspekt in die Debatte hinein. Herr Schmiedinger, bitte Sie zuerst.
Vielen Dank. Guten Tag. Hier spricht Harry Schmiedinger aus Wien. Ich wollte eigentlich nur kurz mich fassen und mitteilen, dass ich die Sendung mit Spannung verfolgt habe. Ich finde aber, die Berichterstattung ist subjektiv, und zwar deswegen, weil nur das Problem der Mieter dargestellt wird, wie arm die Mieter sind und wie grausam die Vermieter sind. Man stellt aber nicht gegenüber, wie problematisch die Situation für Vermieter, nämlich mich, ist. Ich bin ein Eigentumswohnungsbesitzer einer kleinen Eigentumswohnung und ich traue mir nicht einmal, die Wohnung zu vermieten, weil damit so viele Probleme behaftet sind, über die eigentlich nie berichtet wird und nie gesprochen wird. Das ist meine Anregung, die ich jetzt beitragen möchte.
Danke, Herr Schmiedinger. Ja, Wolfgang Amann hat im Vorgespräch zu mir gesagt, er mit einem Wohnungseigentum und der Vermietung dieses Eigentums, damit wird man nicht viel Geld machen.
Wir führen zurzeit gerade eine Studie für die Landesregierung Vorarlberg durch, wo es um diese Problematik geht, die Vermietung von Eigentumswohnungen, beziehungsweise der Grund, warum viele Eigentümer ihre Wohnungen lieber leer stehen lassen, als sie dem Wohnungsmarkt zuzuführen. Das ist eine Thematik, die schwerwiegend ist und die in Zukunft noch an Brisanz gewinnen wird, weil immer mehr Wohnungen über Erbschaften in den Besitzer wechseln und immer öfter diese Wohnungen selbst nicht gebraucht werden.
Die Frau Willinger hat uns dazu auch geschrieben, im Hinblick auf den Leerstand, ob es da neue Gesetze bräuchte.
Es gibt in manchen...
Beziehungsweise in dem Fall auch sozusagen zum Schutz der Vermieter und gleichzeitig zur Verhinderung von Leerstand.
Es gibt in einigen Ländern Regelungen, dass leerstehende Wohnungen, die ohne Grund nicht vermietet werden, eine Leerstandsabgabe zu entrichten haben. Beispielsweise in Vancouver oder auch in einigen deutschen Städten gibt es solche Regelungen. Allerdings ist die Abgrenzung zwischen einer Wohnung, die sozusagen mutwillig leer steht, und einer solchen, die aus gutem Grund leer steht, ganz, ganz schwierig. Was wir erkennen, ist, dass für viele Eigentümer die Vermietung einer Wohnung zu mühsam ist, das Risiko, einen schlechten Mieter zu kriegen, zu schwierig ist, die Fallstricke beim Mietrecht, die Fallstricke bei der Vertragsgestaltung zu schwierig sind und am Ende des Tages nach der Besteuerung einfach auch zu wenig übrig bleibt.
Herr Sager, bitte noch ganz kurz Ihr Statement.
Meine Schwester ist Maklerin und sie warnt mich seit geraumer Zeit, dass wir uns auf einen Bürgerkrieg zubewegen, denn 300.000 Euro für 40 Quadratmeter, das kann nur in einer Eskalation enden. Und dem Studiogast sage ich, hören Sie auf, dreckige Lügen zu verbreiten, denn Gott weiß, wer Sie sind und er wird Sie für Ihre Lügen zur Verantwortung ziehen am Ende Ihres Lebens. Das sei Ihnen gesagt, das wird alles in einem fürchterlichen Fiasko enden. Das, was Sie sagen, sind dreckige, dreckige Lügen. Das tut mir leid, aber dafür werden Sie sich verantworten müssen.
Vielleicht sollten Sie etwas konkreter sein.
Nein, also dafür haben wir nicht mehr die Zeit. Ja, aber die Emotionen gehen hoch bei diesem Thema die ganze Stunde lang in diesem Sinne. Wolfgang Amann, vielleicht noch eine kurze Frage im Hinblick auf die Zukunft. Wie glauben Sie denn, wird sich der Immobilienmarkt und die Wohnsituation in den nächsten 15 bis 20 Jahren entwickeln?
In den letzten 2 bis 3 Jahren hatten wir sehr großen Druck hinsichtlich der Zuwanderung von Asylwerbern. Das hat sich am Immobilienmarkt natürlich niedergeschlagen. Gleichzeitig ist der Wohnungsneubau in den letzten Jahren stark in die Höhe gegangen. Ich persönlich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sich die Marktbedingungen beruhigen werden, dass die Preise in den nächsten Jahren tendenziell seitwärts gehen werden.
Wolfgang Amann, danke für den Besuch im Studio.
Sehr gerne.
Informationen und weiterführende Links finden Sie wie immer auf or1.orf.at/.1. Danke dem heutigen Team Andreas Karlberger, Katharina Koos, Helmut Jasper und Barbara Zeithammer. Morgen im Punkt 1 spricht Rainer Rosenberg mit Erika Pluha und Konrad Paul Liesmann über die Freiheit der Kunst sowie deren Entfernung. Im Hintergrund hören Sie Teddy Papavrami mit der für heute letzten von Paganinis Kapricen für Violine, Nummer 12, Allegro. Christine Gruber wünscht noch einen schönen Tag mit Österreich 1.